Und dann kann man errechnen, dass wir den Lebensmittelpunkt von ungefähr 30.000 bis 50.000 Menschen auf der Karte markiert haben und damit eine bessere Voraussetzung schaffen, damit wir sie mit unserer medizinischen Nothilfe erreichen können.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Notaufnahme-Podcasts. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Autorin und Moderatorin.
Und ich bin Christian Katzer, ich bin Co-Moderator und Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland.
Wir verlassen uns im Alltag darauf, dass Hilfe weiß, wo sie hin muss, dass Wege bekannt sind, Routen funktionieren. In vielen Einsatzländern von Ärzte ohne Grenzen ist genau das eine der größten Herausforderungen. Und trotzdem ist es die Grundlage dafür, dass medizinische Hilfe überhaupt ankommen kann. Heute geht es darum, wie ihr, liebe HörerInnen, die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen ganz praktisch unterstützen könnt, und zwar von zu Hause. Mit Laptop, Maus und ein bisschen Hilfe von Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen.
Das klingt total einfach und das ist es sogar auch. Und darüber werden wir heute sprechen. Dafür haben wir uns heute meine Kollegin Annika Fiegehen eingeladen. Sie arbeitet bei uns im Berliner Büro und organisiert Aktionen wie zum Beispiel Mappathons, bei denen alle mitmachen können, die unsere Nothilfearbeit mal für einen Abend, für 2-3 Stunden tatkräftig unterstützen wollen.
Herzlich willkommen, liebe Annika.
Hallo Annika, schön, dass du da bist.
Hallo ihr zwei, danke für die Einladung.
Annika, wir sprechen ja heute darüber, wie Menschen, die eure Arbeit unterstützen möchten, das von ihrem Laptop aus tun können. Aber bevor wir da ganz konkret drauf eingehen, starten wir doch erstmal mit dem Problem, das die Unterstützenden lösen können. Vor welcher Herausforderung stehen die Teams von Ärzte ohne Grenzen immer wieder, wenn sie medizinische Nothilfe weltweit ermöglichen?
Neben vielen Herausforderungen, die es bei Ärzte ohne Grenzen gibt in unserer täglichen Arbeit, müssen wir wissen, wo die Menschen sind, die wir erreichen wollen. Und daran denkt man vielleicht im Alltag überhaupt nicht, weil wir eine Karten-App auf unserem Handy haben und das Ziel einfach eingeben und losfahren. In vielen unserer Einsatzgebiete funktioniert das jedoch nicht, weil es dort oft nur unzureichende oder keine Kartenmaterialien gibt und an dem wir uns orientieren können. Und da gibt es im Grunde zwei Szenarien. Zum einen leisten wir ja medizinische Nothilfe in Regionen, in denen die Menschen sonst keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Die Gebiete sind zum Teil schwer erreichbar und sehr weitläufig. Und auch viele Menschen legen lange Wege zu Fuß oder mit einfachen Transportmitteln zurück, um unsere Einrichtungen zu erreichen und dann versorgt zu werden. Und damit wir genug Kapazitäten und Hilfsgüter für diese Menschen zur Verfügung haben, müssen wir wissen, wie viele Menschen in der Region leben. Und ohne zuverlässiges Kartenmaterial ist das für uns sehr, sehr schwer einzuschätzen.
Ja, das leuchtet mir total ein. Ich nehme heute ja aus Kigali auf und bis vor kurzem war das auch unmöglich, mit Google Maps hier irgendwie wirklich voranzukommen. Aber das hat sich jetzt hier geändert. Aber Annika, du hast ja von zwei Szenarien gesprochen. Was ist denn das zweite Szenario?
Ja, genau. Und das zweite Szenario sind zum einen Naturkatastrophen, also zum Beispiel Erdbeben. Das verändert ja eine Landschaft und die Infrastruktur in einem Gebiet total. Und da brauchen wir im ersten Schritt dann schnell aktualisiertes Kartenmaterial, um zu eruieren, wie viel Unterstützung vor Ort gebraucht wird. Und dann natürlich im nächsten Schritt, wenn die Region wieder aufgebaut wird, muss das Kartenmaterial neu erstellt werden, weil die Gebäude und Infrastruktur sich danach ja total geändert haben. Und da nutzen wir OpenStreetMap für, eine frei zugängliche Weltkarte, die gemeinsam von Menschen auf der ganzen Welt erstellt wird. Und die Daten gehören allen und können frei genutzt werden und weiterentwickelt werden. Und das ist gerade im humanitären Kontext wichtig, weil lokale Communities mitentscheiden können vor Ort, wie ihre Region dargestellt wird. Denn Karten waren historisch nie neutral und wurden auch eine lange Zeit aus einer sehr externen Perspektive dargestellt, ohne oft die Sicht von Menschen vor Ort mit einzubinden. Also wir benötigen bei Naturkatastrophen die Karten für die erste Hilfe und dann aber auch für den Wiederaufbau.
Naja, ist ja nicht nur historisch. Wir haben ja jetzt gerade auch immer wieder Fälle, wo Regionen dieser Welt umbenannt werden und es nicht immer nur auf Zustimmung trifft. Aber zurück zu unserer Arbeit. Selbst ohne akute Katastrophen verändern sich Wege und Routen ständig. Ne? Also das gibt Regenzeiten, da muss man anders gefahren werden. Auch die Wege, die zum Beispiel durch Wüstenregionen führen, die sind immer dem angepasst, wo die Landschaft es gerade hergibt, wo der Sand gerade trägt etc. Es gibt immer wieder unpassierbare Straßen oder sich verschiedene Frontlinien. Also da muss einfach permanent angepasst werden. Verlässliche Karten sind deshalb wirklich eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit, für unsere Einsätze, für Tagespläne, dafür, dass medizinische Hilfe ankommt. Wie ihr wisst, sind ja 90% unserer Mitarbeitenden von vor Ort rekrutiert. Unsere lokalen Mitarbeitenden erleichtern uns häufig den Zugang zur Bevölkerung und helfen uns, Vertrauen aufzubauen. Und gerade in Regionen mit sehr angespannten politischen Lagen ist dieses Vertrauen wirklich extrem wichtig. und dass wir das Kartenmaterial benötigen, um die medizinische Versorgung für die Menschen in dieser Region zu ermöglichen zu können, das wollen wir halt lokal dann auch zeigen. Für beispielsweise groß angelegte Impfaktionen ist es für uns essentiell, verlässliches Kartenmaterial zu haben, um dann wirklich ja, die Menschen zu erreichen, zum einen wissen, wo die sind und zum anderen auch wirklich das richtige Material da zu haben und zu wissen, wie viele Leute leben denn da.
Darüber macht man sich ja echt gar keine Gedanken mehr. Ne? Also wir gehen irgendwie davon aus, dass wir einfach unser Smartphone zücken und da irgendwie jede Region in der Welt da entsprechend schon ja, verzeichnet ist. Also dass man freien Zugang zu diesen Informationen hat. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ich von Kigali oder von Deutschland aus mit meinem Laptop bei diesem Problem unterstützen kann. Annika, kannst du uns das mal erklären, wie das abläuft? Und noch eine Frage, Mapathon, das ist ein Kombiwort aus Map und Hackathon oder was bedeutet das eigentlich überhaupt?
Ja, fast. Es ist eine Mischung aus Mappen und Marathon, was sich dann daraus zusammensetzt und das Wort Mapathon bildet. Und wie wir das machen, ist, dass wir eine Community haben, die anhand von Satellitenbildern zusammen mit uns die Region kartiert. Ich kann das an einem Beispiel mal erläutern. Anfang September letzten Jahres gab es in der Demokratischen Republik Kongo einen Ebola-Ausbruch. Und da haben wir von unserem Netzwerk die Information bekommen, dass wir dringend unterstützen sollen, das betroffene Gebiet zu kartieren, um eine klare Vorstellung davon zu bekommen, wie viele Menschen vor Ort dann Unterstützung brauchen von uns. Und um das mal einschätzen zu können, das Gebiet, um das es ging, hatte ungefähr eine Fläche so groß wie Slowenien. Und das Gebiet zu kartieren war wichtig, um einschätzen zu können, wie viele Impfdosen ungefähr gebraucht werden. Denn es generell bei der Einschätzung von Impfdosen ist es logistisch sehr herausfordernd, da die Impfdosen gekühlt werden müssen oder der Impfstoff gekühlt werden muss. Und ja, das alles ein relativ komplexer Prozess ist und wir waren natürlich auch sehr unter Zeitdruck, da Ebola sehr ansteckend ist. Und die Mitarbeitenden in den Projekten haben da auch mitkartiert, das war eine unglaubliche Dynamik. Und noch in der Nacht, also wir haben an dem Abend kartiert und noch in der Nacht wurde unser Material, was wir erstellt hatten, dann von Expertinnen validiert und konnte direkt für die Impfkampagne eingesetzt werden. Und was sehr schön war in dieser Aktion, war, dass innerhalb von den ersten 30 Tagen nach dem Ausbruch mehr als 200.000 Gebäude kartiert wurden. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und der Ebola-Ausbruch dank auch dieser Information eingedämmt werden konnte und bereits nach 42 Tagen für beendet erklärt werden konnte. Und ja, das war einfach eine unglaublich großartige Leistung und zeigt den Einfluss, den wir haben können, auch von unseren Laptops aus, egal wo man ist.
Das ist echt cool. Also ich wusste nicht, dass man die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen so konkret von wo auch immer aus quasi unterstützen kann. Aber wie das genau funktioniert und wie ihr, liebe HörerInnen, da ganz konkret mitmachen könnt, das besprechen wir gleich noch detailliert.
Genau, also dieses ehrenamtliche Engagement von vielen Menschen ist für uns neben den Spenden natürlich total wertvoll. Ja? Also wir brauchen Geld, um unabhängig arbeiten zu können. Ganz wichtig, Materialien kaufen, Teams vor Ort bezahlen etc. Aber wir brauchen natürlich auch das alles drumherum. Und da spielen die Karten eine große Rolle. Und damit wir wirklich konkret an den Patienten arbeiten können, müssen wir halt Hintergründe wissen. Wir müssen wissen, was passiert und eine Grundlage haben, um arbeiten zu können. Ja? Und daher haben wir als Ärzte ohne Grenzen ein eigenes GIS-Center, also GIS steht für Geografisches Informationssystem auf Englisch, gegründet. Dieses Center sammelt die geografischen Daten, die so anfallen oder kümmert sich zum Beispiel auch um diese Mapathons, erstellt Karten etc. und analysiert und visualisiert sie, ja? um unsere humanitären medizinischen Einsätze gezielt unterstützen zu können und Entscheidungen zu erleichtern. Ja? Dieses GIS-Center hilft zum Beispiel zu verstehen, wo etwas passiert oder wenn was passiert, zum Beispiel, ja, wo Menschen leben, wo Straße oder Wegen verlaufen und daher, wo die Hilfe am besten eingesetzt werden kann und hilft bei der Planung und der Entscheidung, wie wir am besten vorgehen, wie wir Ressourcen aufteilen, wo zum Beispiel halt ein Team sich ja eine Basis einrichten sollte etc., um wirklich eine Bevölkerung erreichen zu können. Gut, wir stehen mit dieser ganzen GIS-Arbeit wirklich vor kontinuierlichen Herausforderungen, weil Karten wirklich nie wirklich fertig sind. Ja, zum einen haben wir gerade schon drüber gesprochen, Orte verändern sich ständig, neue Gebäude entstehen, Wege verändern sich, die Bevölkerung bewegt sich und deshalb müssen die Karten auch laufend aktualisiert werden und weiterentwickelt, ja, um wirklich verlässlich zu bleiben. Und das passiert auch direkt in unseren Projekten, ja, weil wir natürlich vor Ort sind, wir wissen dann, wie es wirklich aussieht, nicht nur, wie es vielleicht auf einem Satellitenbild oder so ein OpenStreetMap aussieht, sondern da, wir haben natürlich dann die KollegInnen vor Ort, die auch sagen können, ja, das passt wirklich. Ja. So, da ist zum Beispiel mein Kollege Jean-Guy Adot, der als GIS-Spezialist im Tschad war und an der Grenze zum Sudan gearbeitet hat. Dort hat er unser Team unterstützt, um wirklich ein aktuelles Bild der Bedarfe der geflüchteten Menschen aus dem Sudan zu bekommen. Lass uns doch mal zusammen reinhören, was er konkret von seiner Arbeit berichtet.
Meine Aufgabe bei Ärzte ohne Grenzen besteht darin, Karten zur Verfügung zu stellen. Wir erstellen im ersten Schritt Basiskarten. Die dienen dazu, einen Überblick zu verschaffen, wo sich Camps von Geflüchteten befinden und was in den Camps ist. Also, wo sich die Menschen aufhalten, wie die Infrastruktur aussieht, sofern bereits eine vorhanden ist. Und dann werden diese Karten als Grundlage dafür genutzt, die Teams von Ärzte ohne Grenzen in ihren Entscheidungen zu unterstützen. Also ganz konkret dabei, wo zum Beispiel ein Krankenhaus gebaut wird oder wo wir eine Wasserstelle oder Latrinen platzieren. Das hilft enorm, um innerhalb kurzer Zeit gute Entscheidungen fällen zu können. Die größte Herausforderung für uns ist aber, dass diese Camps nicht statisch sind. Sie leben, sie verändern und entwickeln sich, wie die Menschen auch. Es kommen neue Menschen hinzu, andere verlassen die Camps wieder. Das Camp wird größer. Woanders werden wieder Teile abgebaut. Im Grunde müssen wir in einer Situation wie hier dieselben Karten immer und immer wieder aktualisieren und überarbeiten, um ein aktuelles Bild liefern zu können.
Ja, das ist echt total spannend. Mir ist aber noch nicht ganz klar, wie dieses Kartieren funktioniert, Annika. Kannst du mir ganz konkret erklären, was ihr da macht, beziehungsweise was ich da machen könnte, wenn ich mitkartieren würde? So als wäre ich 5 am besten.
Ja, klar, gerne. Also wir kartieren entweder online oder bei Live-Mappathons und das läuft so ab, dass wir erstellen ein konkretes Projekt an dem Tag oder Abend, an dem wir kartieren und erklären bei dem Event dann, wofür die Karten gebraucht werden, also in welchem Land wird kartiert und was um welches MSF-Projekt oder Ärzte ohne Grenzen-Projekt handelt es sich. Und dann helfen wir beim Erstellen eines Accounts im Hot Tasking Manager. Das ist das System, in dem wir kartieren. Das ist ganz einfach, man muss sich da nur registrieren. Und wie gesagt, wir unterstützen da die ganze Zeit. Und danach starten wir gemeinsam mit einer Einführung und suchen Satellitenbilder nach Gebäude ab. Und jede Person bekommt einen kleinen Kartenausschnitt, beziehungsweise eine Kachel nennt sich das dann in dem System, und sucht dort nach Gebäuden. Vorher besprechen wir natürlich gemeinsam, wie die Gebäude in der jeweiligen Region aussehen, typischerweise. Und wenn jemand ein Gebäude findet, wird es direkt markiert, eingezeichnet und abgespeichert. Und gerade in Gegenden mit wenig Gebäuden ist es ein richtig tolles Erlebnis, wenn man dann mal ein Gebäude entdeckt. Und es sind bei diesen, bei den Mappathons auch immer erfahrene Mapperinnen dabei, die unterstützen. Und wir beantworten natürlich auch jederzeit Fragen, die gestellt werden. Und weil die Frage auch immer bei den Mappathons kommt, möchte ich noch betonen, dass es sehr wichtig ist, dass wir auf unsere Community angewiesen sind. Denn das Thema künstliche Intelligenz wird zwar immer populärer, allerdings ist es so, dass beim Kartieren die künstliche Intelligenz unterstützen kann, zum Beispiel indem sie Satellitenbilder schneller auswertet und Strukturen erkennt, aber sie versteht den lokalen Kontext noch nicht. Und ob zum Beispiel ein Weg oder eine Straße sicher ist, ob ein Gebäude wirklich ein Gebäude ist oder ein Krankenhaus oder um was es sich genau handelt oder auch welche Informationen sensibel in diesem Kontext sind, können nur von Menschen beurteilt werden. Und ja, für verlässliche humanitäre Karten braucht es deshalb weiterhin menschliche KartiererInnen, auf die wir angewiesen sind.
Ja, genau. Und weißt du, auch, dass die KI da an ihre Grenzen kommt, kann ich mir total gut vorstellen. Ja, auch einfach aus meiner Erfahrung heraus. Es ist wirklich toll, dass wir immer wieder so viele Menschen haben, die uns unterstützen, diese Karten zu erstellen, weil es ist wirklich von dem, wie Annika das ja gerade gesagt hat, ist sehr arbeitsaufwendig. Ja? Man muss da wirklich Bild für Bild durchgehen, dann guckt man auf das Satellitenbild und dann wieder auf die Karte, könnte das sein, und da mal einen Kreis machen, mit jemandem sprechen. Also das ist wirklich recht intensiv und macht aber Spaß. Ja? Von daher würde ich mich freuen, wenn es noch mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren. Wir haben mit Marie gesprochen, eine Freiwillige, die bei einem der Live-Mappathons für uns kartiert hat, und sie hat uns für diese Folge erzählt, wie sie den Mappathon wahrgenommen hat. Lass uns doch mal kurz reinhören da.
Was ich an Mappathons mag, ist, glaube ich, dass jeder und jeder einfach mitmachen kann. Ich habe auch schon richtig oft Freundinnen zu mir nach Hause eingeladen und wir saßen zusammen vor dem Bildschirm und ich lerne auch jedes Mal was Neues. Und das ist auch ziemlich cool, sei es am Anfang durch die Einführung und die Einblicke in die Projektarbeit von Ärzte ohne Grenzen, aber auch der Austausch in der Gruppe sorgt dafür, dass ich jedes Mal beim Kartieren was Neues lerne, was wirklich Spaß macht. Und ich finde es dann auch irgendwie eine ganz entspannende Aufgabe, weil man irgendwie weiß, wofür man es macht. Und das ist schon richtig cool. Und am Ende des Abends ist es natürlich auch total motivierend zu sehen, was man alles geschafft hat in der gemeinsamen Zeit und mit der Gruppe zusammen und zu sehen, wie viele Häuser man digitalisiert hat, die eben vorher nicht auf Karten sichtbar waren. Und sich dann halt auch zu denken, dass das eben auch die Projektarbeit von Ärzte ohne Grenzen unterstützt. Und das ist schon sehr motivierend und auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich jedes Mal wieder gerne dabei bin.
Also das klingt echt nach Spaß. Also meine Generation, wir sind ja so mit LAN-Partys im Keller aufgewachsen und ich stelle mir das so ein bisschen weniger nerdig vor und es hilft sogar Menschen. Also das ist mega, das ist richtig, richtig cool.
Ja, es macht total Spaß und man muss sich auch gar keine Sorgen machen, irgendwas falsch zu machen. Alles wird am Ende immer nochmal von Expertinnen validiert, bevor es final freigegeben wird.
Was meinst du denn genau mit final freigegeben? Also und wo und wie fließen eure Mapping-Daten eigentlich ein? Und kann ich das online machen oder muss man quasi live dabei sein?
Also es geht beides. Wir haben Live-Mappathons vor Ort und aber auch Online-Mappathons. Und zur Freigabe nochmal, also final freigegeben bedeutet, dass die Kartierungsarbeiten komplett überprüft werden nach dem Mappathon. Das heißt, eine Person, der Validator oder die Validatorin, überprüft alle Daten, die wir eingetragen haben. Und dann ja, sind sie freigegeben. Teilweise findet noch eine weitere Validierung dann vor Ort in den Projekten statt. Und wenn all das korrekt ist, werden die Daten direkt in OpenStreetMap gespeichert. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass je mehr man kartiert, desto ja, mehr Erfahrung sammelt man und man kann auch selbstständig Validator oder Validatorin werden, wenn man das möchte.
Ah, also man kann quasi aufsteigen?
Ja, genau.
Vielleicht nochmal als einfach ganz praktisch, also ich habe mein Team betreut, für das eine Karte im Chart von der Stadt erstellt wurde, wo wir auch genau wissen wollten, wie sieht denn die Struktur aus, wo sind die Häuser, wir wollten da von Haus zu Haus eine Impfkampagne durchführen und da haben wir uns auf das Projekt besonnen sozusagen und haben das kartografieren lassen in der Entfernung und dann vor Ort auch noch dann immer wieder geguckt, okay, wie viele Stockwerke haben die Häuser? Ja, also eher im Stadtzentrum, das waren das so 2- bis 3-geschossige Häuser und dann so ähnlich auch wie in Städten in Europa und anderen Regionen der Welt, werden es dann die Häuser flacher zum Ränder der Stadt hin. Und dann haben wir ein Team gehabt, was dann stichprobenartig zu den Häusern gegangen ist und gefragt ist, wie viele Leute leben denn hier? Ja? Und daraus dann sozusagen noch auf die Karte rauf wirklich eine Bevölkerungsstruktur konnten wir dann rauflegen und konnten damit sehr detailliert auch letztendlich sagen, wie viele Leute da leben und konnten dadurch diese Impfkampagne extrem gut vorbereiten und haben auch ein sehr gutes Ergebnis bekommen, zu sehen, wie viel wir dann erreicht haben, weil man dann natürlich statistisch gucken kann, okay, theoretisch leben da jetzt 7 Leute in einem Haus, dann statistisch müssten es so viel Erwachsene sein, so viele Kinder etc. Und dadurch, dass wir dann die Teams vor Ort hatten, konnten wir diese statistischen Zahlen dann halt wirklich mit der Realität abbilden und sind da sehr, sehr dicht dran gekommen. Das war auch total spannend, mit den lokalen Autoritäten zu sprechen, weil die natürlich so eine Erhebung auch nicht hatten in der Region und dadurch einen Einblick bekommen haben, nochmal auf die Bevölkerung, die für die auch total nützlich waren, über dieses Medizinische hinaus für die Zukunft.
Ja, das denke ich mir auch, ne? Also das sind ja so wichtige Informationen, die man dann ja auch über den Einsatz und über die Kampagnen hinaus dann noch richtig wertvoll verwenden kann. Ich habe mal versucht, so eine App runterzuladen. Ich habe so ein kleines Faible für Kennzeichen, ist egal. Und das ist so eine App, da kann man so Kennzeichen sammeln. Also dann gehst du so quasi im Prinzip durch Deutschland, wenn du so willst, oder durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dann sammelt man so Kennzeichen. Und manche sind halt so besonders selten, zum Beispiel WES für Wesel oder so, ne, in Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich schon technisch dran gescheitert, diese App runterzuladen. Das heißt, meine technischen Fertigkeiten sind wirklich sehr, sehr begrenzt. Und ich frage mich, was für Technik-Skills muss ich denn mitbringen, um beim Mapathon mitzumachen? Reichen meine oder muss man da so ein bisschen fitter sein?
Ich würde sagen, dass jeder da mitmachen kann und das Schöne ist ja, dass wir unterstützen, also wir erläutern das immer am Anfang und es gibt Raum während des Mappathons, der ja über 2 bis 3 Stunden geht, dass wir auch nochmal auf die einzelnen Personen zugehen können und ihnen das erläutern können, wie es genau geht. Also es gibt immer Personen, die teilnehmen, die es sehr schnell verstehen und Personen, die nochmal ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber am Ende verstehen es eigentlich immer alle, beziehungsweise kommen alle technisch damit zurecht und ich würde auch sagen, dass das Technische gar nicht die Herausforderung ist, beziehungsweise wirklich sehr niedrigschwellig ist, weil wir es wirklich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erläutern. Und man braucht wirklich nur einen Laptop und eine Maus, um damit umgehen zu können. Und ja, je öfter man mitmacht und kartiert, desto besser wird man auch darin, vor allen Dingen die Satellitenbilder zu lesen. Das ist die große Herausforderung dabei, weil natürlich auch alle Gebiete unterschiedlich aussehen und man erstmal so ein bisschen Gefühl für die Satellitenbilder bekommen muss. Und das macht aber auch total Spaß und ist verbindend, weil man gemeinsam diskutieren kann und auswerten kann und sich gegenseitig unterstützen kann in der Runde und dann auch ja in der Runde gemeinsam mit allen anderen MapperInnen diskutiert, ob es jetzt ein Haus ist oder was das sein könnte und versucht, das gemeinsam rauszufinden. Ja, zur Beruhigung auch nochmal, wenn es dann total kompliziert wird, das gibt es natürlich manchmal auch, dass wir sehr schwierige Fälle haben, dann kommen ja auch unsere Expertinnen ins Spiel. Also man kann auch in diesem Hot Tasking Manager, den ich am Anfang erwähnt habe, Notizen reinschreiben und das vermerken und dann gucken sich die Expertinnen und die Validatorinnen sich die einzelnen Kacheln auch nochmal an und können da Kommentare zu geben. Also man kann auch richtig was dabei lernen. Und was man auch nicht vergessen darf, das finde ich auch immer sehr wichtig zu betonen, beziehungsweise dass es einfach auch was total Schönes an dem Mapathon ist, dass wir immer am Ende des Mapathons eine konkrete Zahl an Gebäuden markiert haben. Und das teilen wir dann immer den Mapperinnen am Ende mit. Und zum Beispiel nochmal, um auf die Demokratische Republik Kongo zurückzukommen, wo wir gemappt haben, da haben wir an dem Abend 9700 Gebäude ungefähr gemappt. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel. Das war ein großer Erfolg. Und wenn man sich überlegt, dass mindestens eine Person in jedem dieser Gebäude lebt, beziehungsweise meistens ja auch Familien, was Christian ja auch schon meinte, das sind oft mehrstöckige Gebäude. Ja, meistens sind es dann Familien und dann kann man ungefähr errechnen, dass wir den Lebensmittelpunkt von ungefähr 30.000 bis 50.000 Menschen auf der Karte markiert haben und damit eine bessere Voraussetzung schaffen, damit wir sie mit unserer medizinischen Nothilfe erreichen können. Und ja, das ist schon sehr motivierend, nicht nur für die Menschen, die mitmachen, sondern auch für mich selber.
Also ich muss sagen, mich hast du auch gecatcht quasi, weil das motiviert mich auch total. Und ich glaube, das ist echt, man kann viel dabei lernen, man tut irgendwie was Cooles, was Sinnstiftendes. Und wir haben eh alle so eine hohe Bildschirmzeit. Warum verwandeln wir nicht unsere, also weg von sinnlosem Scrollen zu irgendwie sinnvollem Mappen? Wann kartiert ihr denn das nächste Mal? Ich glaube, ich habe Bock, ich wäre gern dabei.
Ja, total gerne. Wir kartieren das nächste Mal im Juni. Da sind wir vor Ort in Stuttgart im Rahmen unserer Freilichtausstellung. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr in Stuttgart oder Umgebung lebt. Und im Juli geht es dann online weiter und wir mappen ungefähr einmal im Monat gemeinsam und anmelden dazu kann man sich auf unserer Webseite. Man kann auch jederzeit alleine mappen bzw. alleine kartieren und dabei stehen wir auch beratend zur Seite. Also man kann uns per E-Mail kontaktieren und dann können wir auch beraten, welches Projekt jetzt gerade am wichtigsten ist zu mappen und unterstützen. Und wir bieten auch für Universitäten, Schulen und Organisationen Mappathons an, zum Beispiel als Teil des Geografieunterrichts oder zum Beispiel als Teambuilding-Maßnahme. Da unterstützen wir auch sehr gerne. Und weil du ja erwähnt hattest, so anstatt am Handy zu scrollen, könnte man ja auch sowas machen. Das erwähnen manche unserer MapperInnen auch regelmäßig, dass sie zum Beispiel, wenn sie an der Kasse stehen und warten müssen, dass sie dann schauen und auf dem Handy kurz kartieren. Also sowas ist auf jeden Fall auch möglich und hilft uns ja total weiter. Also gerne das geht, umsetzen. Ja? Ja, das geht.
Also okay, weil ich, also auch so kurzfristiges, das finde ich total interessant, dass du auch gesagt hast, dass man es auch ein bisschen alleine machen kann. Also man muss nicht auf den gemeinsamen Termin sozusagen warten, sondern kann halt auch an der Supermarktkasse mitmappen oder kartieren. Das finde ich richtig, richtig geil. Ich bin auf jeden Fall hooked und ich werde mitmachen. Für alle, die es genauso interessiert, packen wir alle Infos natürlich in die Shownotes. Meldet euch in jedem Fall, wenn ihr noch Fragen habt oder mitmachen möchtet. Ich kann es euch nur quasi noch doller empfehlen, als Annika es eh schon getan hat. Das war wirklich ein richtig toller neuer Einblick in die humanitäre Nothilfearbeit von Ärzte ohne Grenzen, liebe Annika. Vielen Dank, dass du uns heute in die Welt der Kartenerstellung mitgenommen hast. Ich bin, wie gesagt, Fan und ich werde mich jetzt gleich anmelden.
Super. Und auch von mir lieben Dank, Annika, dass du heute da warst und einfach total spannend erzählt hast über diese Möglichkeit, Ärzte ohne Grenzen anders zu unterstützen als finanziell.
Danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht.
Genau, und Anna hat es ja schon gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr mehr zu unseren Mappathons wissen wollt, schreibt uns in die Kommentare oder unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wie immer, wir freuen uns sehr über eure Anregungen. Die Mailadresse packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, genauso wie die Links und alle Informationen zu den Mappathons. Sehr Empfehlung, kann ich euch natürlich auch unseren YouTube-Account. Dort findet ihr viele sehr verschiedene Infos über unsere medizinische Nothilfearbeit. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, das nächste Mal hört ihr uns schon in 2 Wochen. Da gibt es dann nämlich die nächste Folge unseres Videopodcasts 5 Minuten Notaufnahme, deine Dosis Wissen mit unserer Kollegin Patricia.
Und wenn ihr euch dafür interessiert, was sonst so los ist bei Ärzte ohne Grenzen, dann schaut doch mal auf dem Instagram-Account @ÄrzteOhneGrenzen rein. Da könnt ihr Fragen stellen oder euch informieren. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Vielen Dank, Annika. Das war's jetzt. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Moderation Anna Duschime und Christian Katzer. Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.